NDR Info. Norddeutschland.
Mit Klaas Christoffersen im Studio einen schönen guten Tag. Die FDP, die ist heute bundesweit in den Schlagzeilen. Verschiedene Medien berichten, die Liberalen hätten sich schon länger auf einen Bruch der Ampelkoalition vorbereitet. Aber unabhängig davon, wer für das Ampelaus verantwortlich ist, es müssen ja auch wichtige Entscheidungen für die vorgezogene Bundestagswahl im Februar getroffen werden. Das hat die schleswig-holsteinische FDP heute getan. Sie zieht mit Wolfgang Kubicki an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Der stellvertretende Bundesvorsitzende bekam beim Landesparteitag in Neumünster 87,3% der Stimmen. Wie ist er vor den Delegierten aufgetreten? Konstantin Gill aus Neumünster.
Kubicki rechnete beim Parteitag mit den ehemaligen Partnern aus der Ampelregierung ab. Die Grünen hätten zu viel Bürokratie geschaffen, die SPD Waffenlieferungen an die Ukraine blockiert. Die FDP, kündigte Kubicki an, werde sich um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes kümmern. Es gehe bei der Bundestagswahl in 99 Tagen um eine Richtungsentscheidung. Kubicki zeigte sich optimistisch, dass die FDP trotz derzeit schwacher Umfragewerte ein zweistelliges Wahlergebnis erreichen kann. Auf Platz 2 und 3 der Landesliste für den Bundestag wurden die Bundestagsabgeordneten Güde Jensen und Max Mordhorst gewählt.
Und auch eine andere Partei in Schleswig-Holstein macht sich bereit für die Bundestagswahl, der Südschleswigsche Wählerverband. Der vertritt die dänische Minderheit und ist von der 5%-Hürde befreit. 150 Delegierte haben sich in Harreslee zum Landesparteitag versammelt. Dabei haben sie einen Antrag für eine Reform der Schuldenbremse verabschiedet. Einstimmig. Per Axel Kröske berichtet.
Auf Minderheitenpolitik will sich der SSW weiterhin nicht beschränken. Mit einer Reform der Schuldenbremse will die Partei die marode Infrastruktur sanieren, Verwaltungen nach dänischem Vorbild digitalisieren und Kommunen unterstützen, damit sie zum Beispiel Kitas finanzieren. Der SSW präsentiert sich auf dem Parteitag einig und in Aufbruchsstimmung. Einige hoffen auf ein zweites Mandat. Als sicher gilt, dass Stefan Seidler wieder an der Spitze steht. Wahlprogramm und Landesliste will der SSW Anfang Januar beschließen.
In Hamburg werden im Winter wohl wieder mehr Geflüchtete in Zelten übernachten müssen. Und da die Flüchtlingsunterkünfte nahezu vollständig ausgelastet sind, müssen die Menschen dort auch immer länger bleiben. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linksfraktion in der Bürgerschaft hervor. Susanne Röse berichtet.
In sogenannten Not- und Interimsstandorten, also in Zelten, Hotels oder Hallen, sollen Geflüchtete eigentlich nur kurzfristig untergebracht werden. Teilweise leben sie dort aber deutlich länger. An der Schnackenburg-Allee neben der A7 bleiben sie im Schnitt 13 Monate. Aber auch 28 Monate lebten Geflüchtete schon dort. Neben der Fekro-Halle in Harburg übernachten schon 163 Menschen in Zelten. Die Zelte an der Schnackenburg-Allee sind dagegen aktuell noch ungenutzt. Aber weitere werden demnächst an 3 Standorten aufgestellt. Am Kurslacker Neuen Deich, an der Stapelfelder Straße und an der Wetternstraße. Sie sollen nur im äußersten Notfall in Anspruch genommen werden, heißt es von der Sozialbehörde. Carola Enzlen von der Linksfraktion kritisiert, dass Geflüchtete zu lange in den Notunterkünften unter teilweise schlechten Bedingungen untergebracht sind. Das macht krank und ist integrationsfeindlich, sagt sie. Flüchtlinge müssten schneller in Unterkünfte mit höheren Standards verlegt werden. Wegen der hohen Auslastung sei eine Unterbringung in Unterkünften mit höheren Standards nicht durchgängig möglich, meint der Senat.
Und jetzt geht es in unserer Reihe Perspektiven nicht direkt um Flüchtlinge, aber um ein Projekt, das dabei helfen soll, die Fluchtursachen zu bekämpfen.
NDR Info. Perspektiven. Auf der Suche nach Lösungen.
Ja, und wenn es um die Fluchtursachen geht, dann ist der Ansatz, die politische und vor allem auch wirtschaftliche Situation der Menschen vor Ort verbessern, sodass sie sich nicht auf die Reise in reiche Länder machen, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Wie ein in Hamburg entworfener Webstuhl dabei hilft, das berichtet Anina Pomerenke.
Die Weberei Hamburg im Stadtteil St. Pauli. An den Wänden hängen lange Baumwollschals und handgewebte Teppiche. In einem Regal ist Webgarn in bunten Farben fein säuberlich aufgereiht. Andreas Möller sitzt an seinem Webstuhl. Mit der rechten Hand zieht er an einer Konstruktion aus Pappe und Paketschnur, die das Schiffchen des Webstuhls hin und her schießen lässt. Mit der linken bewegt er eine Holzlatte, den Webkamm vor und zurück. Dazu tritt er mit den Füßen verschiedene Pedale. Den Webstuhl hat Möller selbst gebaut.
Ich nehme immer gerne das billigste Holz, was ich finde. Das sind Dachlatten oder Schalbretter. Die säge ich mir dann in das Format, was ich brauche und schraube das einfach stumpf aufeinander, immer mit zwei Schrauben diagonal. Wobei natürlich die Maße und die Abstände alle stimmen.
Der sogenannte Flying Aid Webstuhl ist deutlich kleiner und platzsparender als herkömmliche Modelle. Außerdem ist er mit 35 Kilo um die 100 Kilo leichter. Ein Zufallsprodukt, das Möller über Jahre hinweg entwickelt hat. Er wollte vor allem einen Webstuhl haben, mit dem er schneller arbeiten kann und der schonender für den Körper ist. Ergonomischer, aber auch deutlich leiser.
Und dann habe ich das mal umgeändert und hier mal was abgesägt oder auch mal den Webstuhl durchgesägt, einfach weil ich ihn transportieren musste und er nicht ins Auto passte. Und so habe ich die Hemmung vor diesem ehemals eigentlich heiligen Gerät komplett abgebaut.
Die Anleitung für seinen Webstuhl kann man für knapp 150 Euro im Internet kaufen. Er lässt sich für um die 300 Euro in einigen Tagen bauen. Aus Materialien, die in vielen Ländern verfügbar sind. Über Presseberichte wurden Möllers Konstruktionen vor rund 20 Jahren immer bekannter, bis auch Organisationen aus der Entwicklungszusammenarbeit auf ihn aufmerksam wurden. Seitdem bringt Möller Menschen regelmäßig bei, den Webstuhl zu bauen und damit zu arbeiten. Er war überall auf der Welt, Äthiopien, Ostindien, Ghana, Peru, unter anderem für die Vereinten Nationen. Seit 2 Jahren arbeitet Möller auch mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, zusammen. Im Rahmen des Projekts Invest for Jobs hat er schon mehrere Workshops für Weber in Afrika gegeben. Allein im Senegal arbeiten laut Projektleiter Stefan Kunz 7000 Menschen in der Textilbranche. Ihre Arbeitsumstände könnten sich durch den Webstuhl deutlich verbessern.
Hier geht es letztendlich auch darum, dass wir den Leuten eine Perspektive im Land bieten, also Stichwort Migration. Und das sichern wir ab, indem wir einfach durch angepasste Maßnahmen, wie jetzt in diesem Bereich, die Leute, wie gesagt, in Lohn und Brot bringen, beziehungsweise deren sozioökonomische Situation noch weitaus verbessern.
Laut Kunz können Teilnehmer des Workshops im Schnitt 25% mehr Einkommen generieren. Das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geförderte Projekt läuft auch in Ghana und Äthiopien. Dort hat der Hamburger Webstuhl auch das Leben von Ismail Jemal aus Bahiedar positiv verändert.
Many young people in Africa, they don't have any job.
Viele junge Menschen in Afrika haben keinen Job und müssen sich von Tag zu Tag durchschlagen. Wenn sie solche Sachen beigebracht bekommen, können sie selbst was für ein besseres Leben tun. Ich bin dankbar für diesen Job, ich komme gut zurecht. Ich bringe anderen die Technik bei und baue Webstühle. Damit verdiene ich mehr. Es ist eine große Chance in meinem Leben.
Big things to change in my life.
Der Hamburger Andreas Möller hat die Hoffnung, dass er auch in Zukunft mit seinen Kursen Webern dabei helfen kann, besser von ihrem Handwerk zu leben. Ein Patent hat er auf seine Erfindung deshalb nicht angemeldet, sodass theoretisch jeder und jede den Webstuhl nachbauen kann.
Eine Reportage von Anina Pommerenke. Und wir blicken nach Niedersachsen. Dort könnten künftig bis zu 15.000 Euro Strafe für Verstöße gegen das Cannabis-Gesetz fällig werden. Das sieht ein Entwurf des Gesundheitsministeriums für einen Bußgeldkatalog vor. Und der liegt wiederum der Neuen Osnabrücker Zeitung vor. Patrick Bolduan zur Frage, welche Verstöße geahndet werden und wem diese 15.000 Euro Strafe droht.
Wer für Cannabis wirbt zum Beispiel, muss mit diesem Höchstbetrag rechnen. Im Regelfall dürfte es wohl weniger sein. Laut dem Entwurf starten die Bußgelder in dem Bereich bei 150 Euro. Geldbußen soll es künftig auch für diejenigen geben, die in der Nähe von Schulen oder Kinderspielplätzen kiffen. Das geht bei 20 Euro los bis 500 Euro und bis zu 1000 Euro werden fällig, wenn in Gegenwart von Minderjährigen Cannabis konsumiert wird. Gesundheitsminister Filippi stellt in der Neuen Osnabrücker Zeitung klar, legaler Cannabiskonsum klappt nur mit klaren Regeln und wer dagegen verstößt, muss auch die Quittung dafür bekommen. Noch ist das alles aber wie gesagt ein Entwurf, der an die kommunalen Spitzenverbände geschickt wurde. Die sehen vor allem kritisch, dass laut dem Entwurf die Städte und Gemeinden das alles kontrollieren sollen. Filippi schlägt einen pragmatischen Weg vor. Die Kommunen sollen die Verstöße gegen das Cannabis-Gesetz quasi nebenbei ahnden. Also wenn bei Kontrollen, die sowieso gemacht werden, ein Verstoß auffällt, dann soll ein Bußgeld verhängt werden.
Geflügel züchten. Das ist ein Hobby, das immer weniger Fans hat. Aber wer einmal damit angefangen hat, bleibt oft lebenslang dabei. Und wenn das so ist, dann ist das Treffen mit Gleichgesinnten, das Bestaunen der Zuchterfolge, ein Höhepunkt im Jahreskalender. In Satow bei Rostock ist es gerade wieder soweit. Jürgen Drewes hat sich bei der Rassegeflügelschau Mecklenburg-Vorpommern unter Mensch und Federvieh gemischt.
Was auffällt, es sind vor allem ältere Frauen und Männer, die sich in der Zucht engagieren. Unter ihnen Bärbel Schröder.
Der Nachwuchs fehlt, das Interesse fehlt. Herrscht ja auch manchmal die Geflügelpest und dementsprechend muss man Tiere eben töten. Und dann sagen manche, nee, ich mach nicht weiter.
Die Seniorin will ihr Hobby auf keinen Fall missen. Ihre Liebe gilt speziell den Kanarien.
Ich liebe das Gezwitscher. Es gibt ja auch extra Gesangskanarien. Und ich liebe Tiere, die nicht lauter sind als ich. Hier komme ich wenigstens auch mal zu Wort.
Geredet wird unter den Züchtern viel. Erfahrungsaustausch sei wichtig hin zum Erfolg. Handwerker Jürgen Ziebel hat schon viele Preise gewonnen.
Ich habe Schautauben, Kingtauben, Hühnerenten, Viandotten, Frankengänse, Kampfgänse. Wenn man den ganzen Tag Arbeit und Stress hat, dann braucht man da ab den Stress.
Mit dabei ist auch Ingo Rocke. Er hat sich beim Aufbau der Ausstellung engagiert. Ohne die Unterstützung vieler sei so eine Präsentation gar nicht möglich.
Man ist ja lange genug Mitglied im Verein, dann sollte man eigentlich auch mit anpacken. Züchten tue ich Rostocker Tümmler, die einzige Rasse, die in Mecklenburg erzüchtet wurde.
Lothar Schröder kann die Seltenheit dieser Taubenrasse sogar noch toppen. Mit einem bundesweit wohl einzigartigen Fasan.
Ja, die Farbe gibt es nur einmal in Deutschland und das ist hier in Saatgut. Lachsrote Goldfasan.
Bereits 1970 hat der Vereinsvorsitzende mit der Zucht begonnen. Das lag ihm quasi im Blut.
Mein Vater war hier im Hühnerverein drin in Saato. Er hat mich natürlich mit zur Ausstellung geschleppt. Und da habe ich gesehen, Goldfasan, Vater, die will ich auch haben. Ja, kannst kriegen, Junge.
Gesagt, getan. Ziel waren natürlich eigene Nachzuchten. Der Start ging allerdings schief.
Das erste Paar wurde heilig Tag von den Katzen aufgefressen. Das war scheiß Weihnachten.
Längst läuft alles super. Noch bis zum späten Nachmittag ist die Ausstellung in Saato geöffnet. Und alle hoffen auf ein neues 2025. Ob Lothar Schröder dann noch einmal die Organisation übernimmt, lässt der engagierte Züchter offen.
Mittlerweile bin ich ja fast 70. Ob ich mich noch mal motivieren selber kann, weiß ich noch nicht. Manche, die jünger sind, die brauchen das, den züchterischen Erfolg.
Unterdessen ist Ehefrau Bärbel sicher, er wird's schon richten.
Mein Mann, das ist kein Hobby für ihn, der ist ein Fanatiker. Das ist sein Leben, ohne den kann er nicht.
Ein Geflügelzuchtfanatiker, das finde ich, ist ein Glück eine harmlose Form des Fanatismus. Jürgen Drewes berichtete über die Rassegeflügelschau in Saato bei Rostock.